Simon Mobile, dein Mobilfunktarif von Waschbär Simon.
Sim, 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 Simon.
Autotelefon, der Podcast über Autos.
Stefan, hallo, hallo, hallo.
Ja, Mensch, hallo.
Ja, ich kann dich hören, ich kann dich hören. Du wirkst etwas weit weg, aber das liegt natürlich einfach nur an unserer örtlichen Trennung, die wir heute haben.
Natürlich.
Ich sitze heute in einem Auto, das ist so Pi mal Daumen, ja, 4,20 Meter kurz, hat eine Höchstgeschwindigkeit von 128 km/h gehabt und es wurde produziert von 1979 bis 1989.
Puh.
Und es hat, das vielleicht noch so, also interne Baureihennummer, würde es dir was bringen? 460.
460. Also 180, also 4,20 Meter in den 70er, 80er Jahren. Das ist ja sowas wie ein Golf in der Art. Also mehr als ein Kleinwagen. Die Polos waren noch nicht so groß damals. Aber 460, und aber ein Golf zum Beispiel, selbst ein Golf fährt ja schneller als 128
km/h. Mhm. Okay, das Auto hat Allradantrieb.
Allradantrieb. Du meinst, deswegen ist es so langsam. Geländewagen? Mhm. Mhm. Okay. Mhm.
Da logge ich mal ein und sag richtig. Es war tatsächlich der Geländewagen, wie Mercedes-Benz jetzt sagt.
Die G-Klasse.
Die ich hatte
G-Klasse hat 128 km/h nur geschafft?
Damals schon, ja. Also wow. Zumindest das Modell, mit dem ich unterwegs war, Das war ein 230G, also ein Benziner, Vierzylinder mit 90 PS. Und da finde ich 128 schon schnell genug in dem Auto, muss ich sagen.
90 PS. Also heutzutage, wenn du heute G-Klasse hörst, ne, dann denkst du doch an mindestens diesen Abramovich-Bomber hier, diesen 5 Liter V8 oder was die da immer drin haben, AMG-Paket natürlich. Dann gibt's dann auch noch einen mit zwei Hinterachsen oder so. Also du denkst an diese Pendelachse? Nee, nicht... Du weißt, was ich meine.
Der Portalachse?
Portalachse, genau, mit besonders hohen Bodenfreiheit. An sowas denkt man immer, wenn man G-Klasse hört. Also das sind ja Autos für schwerreiche Menschen heutzutage. Aber es gab auch mal eine G-Klasse in ihren Anfängen, die einfach sich nützlich machen wollte für Jagd und Forst. Und mit 90 PS über den Waldweg krauchte.
Genau. Und ich muss sagen, das ist wirklich ein richtig tolles Auto. Ist ja fast so alt wie ich, also ein bisschen älter. Aber es ist stand da also rum. Ne? Also das war quasi der Auftakt zu der Fahrveranstaltung der neuen G-Klasse.
Ach so.
Die begann also mit den alten Autos. Da konnte man sich aussuchen. Da war alles dabei. Die hatten da 8, 9 alte G-Klassen, die da am Flughafen warteten. Und wir haben uns natürlich dann die älteste geschnappt, um den Bogen dann zum neuen elektrischen G schon spannen zu können. Und haben dann da 2-3 Stunden richtig schöne Fahraufnahmen gemacht mit diesem alten G. Und das ist natürlich ein Erlebnis, was ich jetzt schon mehrmals hatte, aber es ist immer wieder eine Sensation, mit dem Auto zu fahren. Einfach aufgrund auch seines Designs, seiner Schlichtheit, seiner Überzeugung. Das ist Wahnsinn. Also total toll, und wenn du damit rumfährst, ist, glaube ich, auch eins der wenigen Autos dieser Abmessungen, also dieser oder mit diesen Kanten, die bei den meisten Menschen trotzdem irgendwie für Sympathiepunkte sorgen.
Ja, also und das, ich kann dir auch, ich habe eine küchenpsychologische These, woran das liegt. Das ist das Gleiche wie mit dem Land Rover oder vielleicht auch mit dem VW Käfer, obwohl der rundlich ist. Kinder zeichnen Autos so.
Genau, ja. So, Kinder und also, viele Autodesigner.
Ja, nee, aber Semester. Kinder zeichnen Autos so mit rechten Winkeln. Ja. Also jetzt nicht beim Käfer, wenn aber Kinder einen Käfer sehen, finden sie den toll und malen das nach. Aber ja. Wenn Kinder einfach so ein Auto zeichnen, Kinder sind auch die Verfechter des Three-Box-Designs. Also da hat sich das Hatchback noch gar nicht so durchgesetzt. Da gibt's einen Motorraum, da gibt's eine Fahrgastzelle, da gibt's einen Kofferraum und alles hat ein Drittel am Platz. Mhm. Und das ist alles im rechten Winkel. Also das sind alles kleine Volvo-Designer sozusagen. Und ich glaube, dass daran liegt das so ein bisschen, dass wir, obwohl der Mercedes ja weit vom Kindchenschema weg ist, wie so ein Käfer zum Beispiel, dass wir den irgendwie nett finden und nicht so bullig, wie er wirklich ist. Ja.
Hm. Ja, und was natürlich das Fantastische ist an dieser Geschichte, dass ja das Design oder ja, die Grundsilhouette ist ja auch jetzt im neuen G eigentlich genau so. Natürlich wurde der so ein bisschen verändert, ja. Also minimal, aber am Großen und Ganzen hat sich nichts getan. Und dann hatten wir also jetzt die Möglichkeit, erstmals mit dem Elektro-G zu fahren.
Ja, der 580.
Ja, 588 PS verteilt auf 4 Elektromotoren, also Wahnsinn. Für jedes Rad einen mit jeweils 147 PS oder 108 kW. Ja. Und das hat man ja schon jetzt auf Social Media oft gesehen. Das Entscheidende an diesen 4 Elektromotoren ist natürlich, dass man im Gelände jeden Motor einzeln ansteuern kann. Mhm. Und dass es auch so kleine Show-Einlagen erlaubt, wie eben diese Wände auf der Stelle, mhm. in denen dann die Räder eben unterschiedlich schnell in verschiedene Richtungen sich drehen. Also auf entsprechendem Untergrund. Und du quasi auf der Stelle wenden kannst. Und es ist natürlich Wahnsinn. Also auch hier gilt eine Sperrfrist, deswegen wie sich der Wahnsinn anfühlt, erzähle ich dir andermal. Aber die Dinge, die auf der Messe gezeigt wurden und auch die Namensgebung, die sind ja von der Sperrfrist nicht mit abgedeckt. Deswegen für dich die philosophische Frage, was hältst du von der Namensgebung Mercedes-Benz G580 mit EQ-Technologie?
Wir hatten da letzte Woche schon kurz drüber gesprochen. Ich halte grundsätzlich nicht viel von sehr, sehr langen Produktnamen. Mhm. Und das verwässert immer so ein bisschen das Produkt. Und vor allen Dingen weckt es immer den Eindruck, als müsse man das so genau spezifizieren. Und das ist eigentlich nicht gut, ne? Wenn man ein starkes Produkt hat, dann sagt man, hier, das ist unser G und gut ist. Meinetwegen GE oder so, ne? Aber
Aber GE war halt von General Electric wahrscheinlich geschützt. Und EG von der Europäischen Gemeinschaft. Und sie haben, muss man ja ihnen zugutehalten, durch diese Entscheidung zu dieser Bezeichnung, haben sie ja das G eigentlich extrem gestärkt, weil sie nicht ein EQ davor gesetzt haben, und sondern das G eben freischwimmen lassen sozusagen. Ja. Und nur diesen kleinen Zusatz und diese kleine Zusatzplakette an der Seite, die ist halt da. Also ja, es ist schon ein Spielzeug für Gutverdiener und sortiert sich ja preislich auch, sage ich mal, ja, zwischen die Diesel und die G63 AMG Variante ein. Also wer auch immer mit dem Gedanken gespielt hat, sich mal den G zu kaufen, der sollte genug Geld auf dem Konto haben und hat jetzt künftig wirklich eben noch eine Möglichkeit mehr. Ja, ich bin immer noch ein bisschen platt von dem Termin. Waren da 3 Tage insgesamt und haben sowohl im Gelände als auch auf der Straße gedreht mit dem Auto. Ist schon krass, was es mit einem macht, finde ich. Also man geht da hin, voller Vorurteile und denkt sich, was für ein Witz, so ein Auto jetzt elektrisch auf den Markt zu bringen. Und dann ist man dann da unterwegs und am Ende denkt man, naja, eigentlich passt es gar nicht mal so schlecht.
Ne? Also ist schon, schon cool. Ohne dich jetzt weiter in die Verletzung der Sperrfrist hineintreiben zu wollen.
Ja, ich piepse sonst gnadenlos weg, kein Problem.
Ich bin da zuständig für die alten Geschichten und ich kann mich erinnern, weil du sagtest, 4 Elektromotoren an für jedes Rad einer.
Aber keine Radnabenmotoren, also nicht falsch verstehen, es sind nur radnahe Motoren, also die.
Ja.
Ne, also die sind nicht keine Radnabenmotoren, wie es zum Beispiel mal beim SLS AMG E-Serie der Fall war.
Ja, genau, auf den wollte ich auch zu sprechen kommen. Nicht wegen der Radnabenmotoren, sondern einfach wegen der Möglichkeit, 4 Motoren unabhängig voneinander mit Drehmoment zu beaufschlagen. Mhm. Und ich war damals bei dem Termin, als man das Ding mal ein Stück fahren konnte. Mhm. Und da war dann auch der damalige AMG-Chef.
Da waren wir zusammen, Stefan. Das war
in Norwegen. Waren wir zusammen in Norwegen. Ja, nee, wir waren auch. Kann mich an irgendeine Rennstrecke erinnern. Also da waren wir nicht. Okay. Es gab auch einen Termin. Ich glaube, das war für euch Fernsehleute auf dieser tollen Atlantikbrücke. Da, gab es auch tolle Fotos.
Ja, da war ich nicht. Ich war kein Fernsehtyp, aber da war ich dabei.
Genau. Ich war auf irgendeinem einer Rennstrecke und konnte da auch mal eine schnelle Runde mitfahren. Und da hat der, wie hieß er noch, Mörs, ne? Der genau, AMG-Chef ja. damals. Ja. Der war, das war ja so ein Obertechno-Freak so. Und das war natürlich, Mensch, das ist doch mindestens 10 Jahre her oder 15 Jahre her, also ziemlich lange ist es her schon. Und was die da an Steuerungssoftware schon geschrieben hatten.
15 Jahre, ja.
15 Jahre. Das muss man sich mal vorstellen. Es waren alle vier Motoren waren unabhängig ansteuerbar und auch, das zeigt ja jetzt auch dieses Drehen können im Stand, man konnte theoretisch auch bei dem Sportwagen das drei Räder vorwärts und eins rückwärts laufen lassen, wenn man zum Beispiel übersteuern verhindern wollte oder was weiß ich. Ne? Und da habe ich gesagt, aber das muss ja auch ausfallsicher sein, habe ich ihn gefragt. Ne? Weil das ist ja irgendwie ein doofes Gefühl, wenn ich immer denke, ich bin so jetzt hier Fuchsröhre, erstmals mit über 280 und plötzlich sagt ein Motor, ich drehe mal rückwärts. Ja? Und da haben sie tatsächlich zusammengearbeitet mit irgendwelchen super, super nerdigen Luftfahrtentwicklern, also die Elektronik auf allerhöchstem Level und auch mit allerhöchster Redundanz produzieren. Also in dem Auto waren, glaube ich, mindestens eine zweifache Redundanz an Steuerleitungen für diese einzelnen Motoren und für diesen Zentralcomputer, der die Kraft verteilte. Weil sonst kann es natürlich gerade im Sportwagen, aber auch im Geländewagen. Es ist ja, also das kann ja gefährlich werden. Es ist ja nichts leichter als auf einer geraden Fläche einmal im Stand zu drehen. Aber mach das mal bei 45 Grad Steigung oder irgendwie sowas, ja. Dann muss das schon alles funktionieren. Und das nötigt mir viel Respekt ab, muss ich sagen. Wenn Sie das wirklich zur Serie jetzt auch gebracht haben, finde ich toll. Mhm.
Ja, also es hat natürlich verschiedene Faktoren, die da mitspielen müssen, damit es aktiviert werden kann. Ne? Also du musst, es muss quasi auf einer ebenen Fläche sein, zum Beispiel. Ne? Du musst verschiedene Geländemodi eingelegt haben, damit es funktioniert.
Ja, also.
Das ist schon, du kannst es ist nicht dafür gedacht, auf deiner großen Kreuze in Königs Wusterhausen das zu machen. Okay. Das nun nicht. Es ist ausdrücklich nicht auf öffentlichen Straßen zu nutzen. Es wird genügend Menschen geben, die es machen, ganz sicher.
Und Videos davon ins Netz stellen.
Und Videos, genau, das ist klar. Aber so ist jedenfalls nicht gedacht. Es ist fürs Gelände gedacht und da ist es, ja, eine schöne Spielerei, auf jeden Fall. Ob man es braucht, ich sage immer, eigentlich, wenn man es braucht, ist das Gelände zu klein, ja, weil dann sollte man sich mal ein größeres Grundstück zulegen, damit man auch richtig wenden kann. Aber es ist lustig, ja. Tobias Mörs, weiß ich deswegen noch, weil es gab damals eine sogenannte Mörs-Liste. Da standen Namen drauf, die also mit diesen SLS, AMG, E-Cell außerhalb von diesen Pressefahrveranstaltungen auch noch fahren durften. Mhm. Da stand ich gemeinsam mit einem Kollegen mal ein paar Jahre drauf, weil wir es mehrere Jahre lang versucht haben, bei einer Elektro-Rallye mit dem Auto ja teilzunehmen und vorne mitzufahren. Und als wir es dann geschafft haben und damals die Elektro-Silvretta-Rallye gewonnen haben mit dem Auto, dann kam also raus, ja okay, also Ersing und Gebhardt, die dürfen mit dem Auto fahren, hat Mörs erlaubt. Also der hat ja wirklich aufgepasst wie auf sein Baby, auf dieses Auto.
Ja, das ist ja auch nicht billig gewesen.
War ja auch eine wirkliche Kleinstserie, wenn überhaupt. Und ich glaube, es ist bis heute unverkäuflich. Also es wird auch nicht auf mobile.de mal einer auftauchen. Das ist wirklich. Nee,
also
damit waren sie vorne, weit vorne. Und haben, glaube ich, vor allen Dingen Audi damals geärgert, die ja mit dem e-tron auch Ähnliches vorhatten. Bei Mörs finde ich es interessant, dass der 2020 von AMG wegging, also ist nicht auf eigenen Wunsch, dann zu Aston Martin gegangen ist.
Genau.
Aber da hat er es, glaube ich, nur irgendwie nicht mal 2 Jahre ausgehalten, also irgendwie bis Frühling 2022. Und seitdem ist er von der Bildfläche schon, kann man sagen, vielleicht verschwunden.
Ja, ne?
Aber immer, aber er ist bei dem Autohersteller Piëch Automotive als Co-CEO bestellt.
Ach so.
Aber wann und ob Piëch als Sportwagen ja es zur Serie schafft, ist ja, glaube ich, noch offen, ne?
Das ist ja, also da hat man lange nichts von gehört. Ist, wann ging das durch die Presse, bei irgendeiner IAA oder sowas?
Das erste Modell war in Genf, glaube ich, 2019. Ja. Das war ja schon ja so die letzte Genfer Messe, so die es gab, so richtig. Und danach gab es eigentlich nur Pressemitteilungen oder es gab auch mal ein Fahr-Event. Aber ja, also Mark Zero heißt ja der erste Sportwagen. Mal gucken, ob da noch was kommt. Also können wir für uns dann nochmal vornehmen, da nochmal genau zu schauen, ob das vielleicht was wird. Wobei jetzt mit dem Elektro gehen natürlich die ganzen Elektroauto-Begeisterten dann vielleicht doch auch lieber zum Geländewagen greifen.
Aber da können wir auch
übernächste Woche nochmal drüber sprechen.
Okay, ja.
Aber jetzt kannst du mich fragen, wie fährt eigentlich der Dacia Duster?
Ich habe gerade nach einer Überleitung gesucht, deswegen ist mir erstmal nur ja eingefallen. Aber immerhin, man könnte sagen, ein Geländewagen, den sich ein paar mehr Leute leisten können, ist ja der Dacia Duster. Wie fährt denn der, lieber Janosch? Den hast du gefahren, gedreht und sogar schon gesendet.
Ja, der ist schon gesendet, genau. Der lief Sonntag vor einer Woche auf Vox. Hat da ganz schöne Einschaltquoten geholt. Das liegt, glaube ich, nicht an mir und nicht am Moderator, sorry to say, sondern es liegt einfach nur daran, dass es der Dacia Duster ist und dass die Deutschen, wie ich sie mal nennen möchte, ganz verallgemeinert, einfach ein großes Herz für den Dacia Duster haben. Das ist, glaube ich, so, ja, irgendwie so ein Lieblingsauto für viele. Und mit dem neuen könnte das durchaus so weitergehen, auch wenn der natürlich preislich nicht mehr in der Liga spielt, in der er mal gespielt hat mit Mehmet Scholl, als er irgendwie 14.000 Euro als Allradvariante von sich hat reden machen. Jetzt kostet er ab 18.950, allerdings dann erstmal ohne Allrad. Aber verglichen mit der Konkurrenz, also es war zumindest unser Fazit, ist er halt immer noch 5.000 Euro günstiger, als was du sonst so bekommst in dieser Klasse oder in dieser Autoart. Und er fährt, ich hasse das ja, dass man sagt, dass er erwachsen geworden ist. Das möchte ich jetzt auch gleich wieder zurücknehmen, diese Aussage. Aber er fährt sich wirklich toll und ganz ausgewogen abgestimmt. Wir hatten ja den Hybrid, Motor, den ich, oder eine Motorisierung, die ich wirklich mag, weil man nicht so dieses Heulen hervorrufen kann, wenn man aufs Gas latscht, sondern, ja gut, kann man schon, wenn man digital Stefan Anker-mäßig Gas gibt, dann kann man es schon. Aber wenn man normal flott beschleunigt, dann ist es wirklich angenehm. Und 140 PS Systemleistung reichen völlig aus, mit dem Auto durch die Gegend zu fahren. Und mich hat eigentlich nur so ein bisschen dieser Trend zum übertrieben Digitalen gestört, also sowohl das digitale Cockpit als auch der Touchbildschirm sind natürlich schon sehr dominant so im Interieur. Und
das gibt es auch schon, Entschuldigung, für 18.950 Euro oder ist das den höheren Varianten vorbehalten?
Die Größe des Touchbildschirms ist, glaube ich, variabel, aber das alles andere ist schon immer drin, ja.
Cool. Ja. Die Frage ist also, die Frage, warum die Leute Dacia so gerne angucken, die kann ich dir beantworten. Das war, also ich war ja bei der Welt und irgendwann fing es ja auch an mit Welt.de. Und da kann man ja die Leserzugriffe zählen, im Gegensatz zur Welt am Sonntag oder Welt. Ja. Und wir hatten immer die höchsten Zugriffe auf VW, Mercedes, BMW, Audi, Porsche und dann kam Dacia. Oder ging auch zum Teil höher. Also wir waren ganz klassisch, die deutschen und Premium-Sachen fanden die Leute interessant, aber vor allen Dingen auch Dacia. Und das liegt daran, dass Dacia so billig ist. Also deutsche Menschen...
War.
Du musst ja, in der Vergangenheit aber haben, ja. Damals zumindest. Deutsche Leute finden irgendwie das toll, dass sie ein Auto für unter 10.000 Euro kriegen, genauso wie sie das toll finden, 100 Gramm Mettwurst für 89 Cent kaufen zu können oder sowas. Das ist irgendwie so diese Schnapper-Mentalität. Und am Anfang, da haben die bei Renault das ja auch selber so kommuniziert, dass es unser Auto für die Leute, die sich noch nie einen Neuwagen leisten konnten.
Ja, ja.
Und das galt nicht für den Duster, da kam ja auch erst später. Das galt für die, für diesen, wie hieß das denn, dieses
hässliche Sandero
oder Logan? Nee, davor, oder? Logan, genau. Mhm. Und dann war es natürlich auch für eine gewisse Klientel ganz gut, die völlig statuslos mit Autos umgeht, ne? Die vielleicht eine Leica-Kamera hat, aber dann einen Dacia Logan Kombi oder sowas, ne?
Ja.
Sowas gibt's ja. Und jetzt, deswegen habe ich das auch letzte Woche so angetriggert, dass wir diese Woche dann nochmal drüber reden. Denn wie bei jedem, vor denen macht ja auch der Fortschritt nicht halt. Also dann gibt's neue Designs, neue elektronische Möglichkeiten, dann gibt's neue Marketingstrategien, dann gibt's irgendwelche Leute, die sagen, die Konkurrenz hat aber das und das drin, das müssen wir bei unserem Duster der dritten Generation jetzt auch endlich mal machen. Und schwuppdiwupp ist es plötzlich zwar immer noch ein vergleichsweise günstiges Auto, aber nicht mehr so ein typisches Billigauto. Hm. Und da ist die Frage, was macht das mit dem Auto und was macht das mit der Kundschaft?
Also ich muss mich kurz korrigieren, also die Einstiegsvariante zu diesem Kampfpreis 18.950, die hat tatsächlich noch kein digitales Cockpit, ich habe gerade mal nachgeschaut, und da wo bei den höheren Ausstattungen der Touchbildschirm ist, befindet sich hier so eine Art überdimensionale Wäscheklammer, wo du dein Smartphone quasi reinklemmen kannst, was ich aber cool finde, also das finde ich echt eine gute Lösung. Wird es ja auch noch häufiger geben von anderen Marken. Das wird, glaube ich, aufgegriffen, weil einfach unsere Smartphones ja heute so dermaßen leistungsfähig sind, dass sie das ein oder andere Autobetriebssystem sowieso in Schatten stellen. Also ne, da kannst du dir wirklich eine sehr karge Landschaft konfigurieren mit diesem Einstiegsduster. Aber er sieht trotzdem innen einfach gut aus. Also Plastik kann irgendwie auch gut aussehen, finde ich. Und das haben sie bei Dacia mit dem Auto auf jeden Fall geschafft.
Okay.
Das ist auf jeden Fall bemerkenswert. Und von außen, ja, also er sieht halt wesentlich größer aus, obwohl es eigentlich gar nicht ist. Ja, das ist so der alte Trick. Durch Design kannst du ja viel irgendwie vorgaukeln. Was ein bisschen witzlos ist, ist der Hinweis darauf, dass sich Recyclingmaterial in den Kunststoffen außen befindet. Das ist auch sogar mit so einem Art Recycling-Symbol draufgestempelt. Ja. Aber es sind, glaube ich, 20% oder sowas. Und das finde ich, ist nicht so die Menge an Recycling-Material, dass man dafür dann außen so ein Symbol draufstempeln muss. Aber das zeigt eben auch, dass sie sich Mühe geben und verschiedene Sachen machen, die sie vielleicht früher nie im Leben gemacht hätten. Ja. Das ist schon so. Und der Kofferraum ist ja fast schon kombiartig groß, so gefühlt. Also, und wenn man sich das Auto eine Weile anschaut und sich überlegt, dass man ja für ein ähnliches Geld ja auch den Jogger kaufen kann, dann kommt man kurz ins Zögern, weil der Duster halt nochmal eine Spur frischer und kantiger gezeichnet ist, als der Jogger schon gezeichnet wurde, der ja zu einer Zeit auf den Markt kam, als sie noch das alte Logo hatten und dann nach wenigen Wochen plötzlich der mit dem neuen Logo und dem neuen Grill dann auch nochmal auf den Markt gebracht wurde, der Jogger. Und das sieht man dem Auto natürlich an, dass erst jetzt mit dem Duster die neue Designsprache wirklich vollendet zum Einsatz kommt.
Also ich finde den auch ganz schick, muss ich ehrlich sagen. Das hat was. Also oft ist es ja so, dass das Design zum Preis passt. Ne? Also du hast die meisten guten Designs hast du nicht gerade bei den billigsten Produkten. Ja, aber hier ist das, muss man sagen, ist das wirklich sehr, sehr ordentlich gestylt. Mir ist es ein bisschen zu martialisch so irgendwie, aber es hat eben einen gewissen Ausdruck und einen gewissen Touch, den man haben kann. Und der ist sehr konsequent zu Ende gezeichnet, zumindest von außen. Von innen habe ich mir den noch nicht angesehen. Aber wenn du sagst, dass er da auch so eine gewisse Wertigkeit verströmt, ist das ja nicht schlecht. Ich finde, dass ja letztlich ist ja die Inneneinrichtung das, mit dem man wirklich leben muss. Ne? Man sieht das Auto ja nur kurz von außen.
Der Mensch, der in einem Berlingo gelebt hat, ja.
Ja. Naja, das war aber ganz okay. Also
war auch okay.
Unter anderem den Berlingo gewählt, weil Citroën damals aus meiner Sicht dieses Thema Hochdachkombi am weitesten vom Transporterwesen mit Blaumann und Latzhose entfernt hat. Vielleicht noch VW ähnlich, aber zumindest beim neuen Caddy. Aber die anderen waren mir immer alle so ein bisschen zu handwerkerig. Und der Berlingo hat, auch weil die ja alles an Technologie da reingeklatscht haben, was sie irgendwie im
Regal hatten. Ja, stimmt.
Das fand ich irgendwie sympathisch. Ja.
Wobei ich mich im Nachhinein wundere, dass du nicht den Peugeot Rifter genommen hast, weil der ja noch weiter weg von der Nutzerzeugwelt platziert war. Aber wahrscheinlich liegt es einfach daran, dass es in deiner Nähe keinen schlauen Peugeot-Händler gibt.
Das ist das eine. Und das andere ist auch, der Peugeot Rifter hat ja dieses Lenkrad so gestellt wie alle Peugeot-Pkw. Und
den magst du nicht.
Damit kann ich nicht so gut umgehen. Ja.
Du bist nicht so der Go-Kart-Fahrer, verstehe.
Nee, genau. Okay.
Nee, aber wie gesagt, vom martialischen G zum etwas martialisch gezeichneten Duster ist es halt designmäßig nicht so weit irgendwie, ne? Also das ist schon sehr eckig und kantig alles. Jetzt hat ja Ferrari auch noch ein neues Auto gezeigt. Ich weiß nicht, ob du dir das schon angeschaut hast.
Ja, wie heißt 12 auf Italienisch?
Dodici
Cilindri.
Genau, Dodici Cilindri. Zylinder.
Ja, genau.
Und wenn man sich da die Fotos anschaut, das solltest du nur mal ganz kurz tun, da habe ich mich wirklich kurz gefragt, ob die unseren Podcast hören. Weil ehrlich gesagt sehe ich da in der Front schon sehr viel Opel Weiser. Ne? Überleg mal.
Okay. Diese
schwarze Front da, das ist doch wirklich wie dieses schwarze Schild, das bei allen Opels gerade auftaucht, wo dann das Opel-Zeichen ein bisschen mal unterging, weil es eben noch nicht geleuchtet hat. Und dann habe ich wirklich kurz gedacht, hä? German Bolt Design, jetzt auch von Ferrari, da war ich wirklich etwas überrascht. Also ein bisschen schockiert auch, muss ich sagen.
Ja, also ich sag dazu mal lieber nichts. Ich habe ja sonst keine Angst vor Shitstürmen, aber wenn jemand öffentlich behauptet, der Ferrari sehe so aus wie bei Opel, das kann gefährlich werden.
Ja. Habe ich nicht gesagt, dass er aus wie ein Opel, aber diese Front mit diesem schwarzen, mit dieser schwarzen Blende zwischen den Scheinwerfern ist halt absolut Rüsselsheimer Design für mich. Und wird jetzt schwer, dass ich mir da irgendwie angewöhne, dass ich das jetzt irgendwie, ja. Also stell dir mal vor, als sportlich gezeichneten Opel würdest du auch abkaufen, sag ich dir.
Ich weiß nicht. Also ich finde, ich kenne jetzt nur diese idealisierten Fotografien, die Ferrari halt rausgebracht hat mit dem roten Hintergrund und so. Das ist dann, da sieht das Auto natürlich besonders spektakulär und lecker aus. Aber ich muss auch sagen, also ich habe ja auch schon vor echten Ferraris gestanden und bin auch mit ihnen gefahren. Das ist immer noch mal doch ein ganz anderer Spruch als ein Opel. Nur, nicht nur wegen des Namens, sondern da steckt auch erheblich mehr Produktsubstanz drin, in allem. Nicht nur in der Technologie, sondern auch im Design. Und insofern wäre ich da ein bisschen vorsichtig. Aber ja, der hat sowas, so eine schwarze Struktur vorne, ja.
Ja, danke. Ja. Und wie gefällt dir der neue Renault Symbios?
Den habe ich noch nicht gesehen. Du machst aber auch Sprünge heute.
So wird's viele Menschen geben, die uns hören. Das Auto kam auch so ein bisschen wie Kai aus der Kiste, weil ja kürzlich der modellgepflegte Renault Captur vorgestellt wurde, über den wir kurz gesprochen haben. Und nur wirklich wenige Tage später hat also jetzt Renault ein weiteres Auto präsentiert, einen 4,41 Meter langen Crossover, der also vor allen Dingen Familien ansprechen soll.
Symbios.
Ja. Okay. Und ja, ist der, ich verliere wirklich so langsam den Überblick über die Renault-Modelle, weil da gibt es wirklich in jeder Nische ein SUV-Crossover-artiges Gefährt. Das finde ich schon speziell, muss ich sagen. Ja, wirklich.
Ja, kann ich gar nichts zu sagen, aber full Hybrid sehe ich hier gerade.
Genau, also nicht elektrisch, das ist vielleicht noch zu erwähnen, also zumindest erstmal nicht elektrisch, wenn ich es richtig sehe. Sondern der soll also als Vollhybrid, genauso der gleiche Motor im Prinzip wie der gerade eben besprochene Dacia Duster. Mhm. Allerdings kriegt er 5 PS mehr, dann heißt er wahrscheinlich 145 Hybrid und nicht 140 Hybrid. Das ist der einzige Unterschied. Und ja, wo er dann genau auftaucht, also irgendwo zwischen Scenic, Espace, Arcana, Rafale,
ja, irgendwo zwischen
und Captur, ja? Also da ist dann irgendwo der Symbios. Das ist wirklich, wirklich stark. Man könnte ihn eigentlich auch Captur Plus nennen oder das sagt es eigentlich auch, weil er so ein bisschen ein verlängertes Heck hat, also mehr Kofferraum. Und vorne sieht er eben schon sehr, sehr ähnlich, also fast 1:1 das Gleiche. Das gab es ja bei Renault schon häufiger, dass sie dann so eine größere Variante, also Grand Scénic oder sowas, Grand Espace, gab es ja alles Grand Mégane oder so. Und hier hätten sie auch Grand Captur nennen können, aber er heißt jetzt Symbios. Und welche Symbiose er genau ist, finden wir demnächst für dich heraus.
Er gilt als Crossover, ne? Ja, okay. Ich finde ja diese Crossover-Formen, also der sieht, ich will das jetzt nicht groß beschreiben, können sich die Hörer selber irgendwo ansehen, aber er sieht aus, wie sie heute alle aussehen, diese Crossover-Fahrzeuge. Und ich finde, die sehen jetzt so langsam so aus, als holten sich die Kombis die SUV-Fahrer zurück. Oder? Also die SUVs, also ein Crossover ist ja, hat ja immer auch SUV-Anteile, sonst würde das Wort Crossover ja nicht, wäre es ja nicht gerechtfertigt. Ja. Das heißt, der ist vielleicht irgendwie 3 Zentimeter oder 2 Zentimeter höher als normal. Und dann hat er Stauraum, etwas mehr als eine Limousine, aber nicht so viel wie ein Kombi. Und die Silhouette ist eigentlich früher mehr, also als es wegging von den kantigen Land Rover und G-Klassen-Designs, da wurde es mehr so Richtung Hatchback, aber eben groß. Und jetzt ist es mehr wie so ein kompakter Kombi auf leicht erhöhter Bodenfreiheit. Also so optisch. Ja. Und irgendwann, vielleicht wenn wir beide hier in Rente gehen mit unserem Podcast, haben vielleicht die Kombis doch wieder die Weltherrschaft übernommen und die SUVs irgendwie verdaut. So sieht es mir irgendwie aus.
Würde ich hoffen, wenn die Elektrifizierung voranschreiten sollte, müssen halt die Leute sich so dünne Akkus ausdenken, dass der Unterboden ja ausreicht im Kombi für Akkupakete, weil der einzige Grund, warum wir so viele SUVs, also elektrische zumindest, sehen oder gesehen haben, ist ja der, dass da halt dieses Akkupaket wie so ein Skateboard drunter klemmt.
Ja, genau.
Und deswegen die Bodenfreiheit ja eben genutzt werden muss und dann so eine SUV-Form halt weniger hängebauchschweinartig aussieht, als jetzt bei einem Kombi das der Fall ist. Aber die ersten Kombis fahren ja rum, teilweise auch schon von uns gefahren. Deswegen gebe ich da die Hoffnung nicht auf und da werden schon noch ein paar kommen. Der Symbios ist für mich jetzt aber auf den ersten Blick ja doch eher so ein SUV, ja, so ein Kompakt-SUV halt. Also da sehe ich noch nicht so viel Kombi, aber du hast schon recht, wenn man es unten zuhält und nur die obere Hälfte, könnte es auch irgendein schöner Kombi sein, das stimmt.
Jedenfalls, mir gefällt der Name, auch wenn ich ihn bis gerade eben noch nicht kannte. Symbios finde ich schon mal nicht schlecht. Ja.
Findest du gut. Und jetzt zu was ganz, ganz anderem. Du möchtest mich updaten in Sachen Formel 1. Was ist da los?
In der Formel 1 hat Max Verstappen am Wochenende zum ersten Mal seit ich weiß nicht wie vielen Jahren ein Rennen nicht gewonnen. Und zwar ist er Zweiter geworden hinter dem McLaren-Piloten Lando Norris. Und das finde ich
sehr, das ist gut, oder? Ja, das ewige Talent.
Der muss dringend auch mal einen Karriereschritt wieder machen. Zumal er ja auch einen sehr, sehr schnellen australischen Nachwuchsfahrer im Nacken hat, im selben Team, den Herrn Piastri. Der Lando Norris hat das gewonnen. Er hat ein bisschen Glück gehabt, weil das Safety Car, was mal rauskam, hat sich nicht vor ihn als Führenden gesetzt, sondern hinter ihn und damit vor Verstappen. Und da hat Herr Norris auch ein bisschen Zeit noch gut machen können. Da ist auch viel an eigener Kraft von McLaren dabei gewesen. Das werden die bekannten Analytiker und Analysten diese Woche alles noch ausarbeiten. Ich fand das jedenfalls sehr, sehr bemerkenswert, dass Red Bull offensichtlich doch nicht jedes Rennen mit Doppelsieg für sich reklamieren kann. Man sieht es ja auch immer, wenn Sergio Perez nicht Zweiter wird, dann wird er Fünfter, Sechster oder irgendwie sowas. Ich glaube, jetzt am Wochenende war er auch so auf 5 oder so. Und dann merkst du ja auch, was für ein Gefälle im Talent ist da zwischen Verstappen und Perez. Du merkst aber eben auch, dass wenn sie den Verstappen nicht hätten, wären sie eben auch nicht so ein Überauto, sondern die anderen kommen doch nach und nach ran. Nicht mehr Mercedes, die scheinen auch diese Saison das nicht mit der Performance hinzukriegen. Aber McLaren und auch Ferrari sind durchaus mal in der Lage, da vorne mitzufahren. Und das macht die Sache ja dann doch wieder ein bisschen interessanter. Das fand ich nochmal erwähnenswert. Da wir nie über die Formel 1 reden, dachte ich, reden wir jetzt mal einmal davon.
Ja, finde ich sehr, sehr gut. Ich habe wirklich die Saison auch nicht verfolgt bisher, muss ich zu meiner Schande gestehen. Ist so ein bisschen wie bei der Bundesliga. Da hat man einfach so das Gefühl, es ist immer das Gleiche.
Deswegen, aber hätte sich dies Jahr auch gelohnt, die Bundesliga zu verfolgen.
Ja, klar. Deswegen absoluter Beifall für Leverkusen. Aber wenn ich hier so drauf schaue auf den Stand aktuell der Punkte, dann was ist mit Mercedes los? Also,
ja, nix.
Aber woran liegt's?
Das ist interessant. Die Leute, die also sich wirklich tief und ernsthaft damit befassen, zum Beispiel der von mir verehrte Michael Schmidt von Automotorsport, der da seit über 30 Jahren Formel 1 Berichterstattung macht, glaube ich seit 35 Jahren schon, und jedes Rennen besucht, jedes, und jeden kennt und mit jedem redet, der sagt, da gibt es ja auch einen Podcast, Formel Schmidt, sehr empfehlenswert auf YouTube und auch akustisch, der sagt, dass die Mercedes-Leute ihr eigenes Auto nicht verstehen. Und das ist natürlich immer blöd, weil das Entscheidende ist ja, dass das Auto Balance hat, also und dass der Fahrer dadurch Vertrauen bekommt. Das heißt, dass der Fahrer einschätzen kann ich in der schnellen Kurve voll aufs Gas gehen oder passiert da irgendwas hinten oder vorne am Auto? Und wenn ich dieses Vertrauen nicht habe, und wir reden von schnellen Kurven, die jenseits von 270 km/h oder so gefahren werden, dann ist das eben, dann zuckst du halt doch mal eine Zehntelsekunde früher wieder zurück und dann bist du halt nicht der Schnellste. Und das ist schwierig, und weil das eben ja alles so wahnsinnig auf Zentimeter zum Teil ankommt oder auf einzelne Winkelgrade, wie irgendwelche Flaps und Flügel eingestellt sind und so. Und da kann man auch schon mal den Überblick verlieren. Das kann ich mir durchaus vorstellen. Zurzeit ist gerade 30 Jahre Tod von Ayrton Senna. Also das war am 1. Mai offensichtlich. Da gibt es auch eine Folge von Formel Schmidt, die sich damit befasst und wo sehr genau auch die technischen Hintergründe der damaligen Autos beleuchtet werden. Und man war da gerade von aktiver Radaufhängung wieder auf nicht aktive Radaufhängung gewechselt, was die Autos dann aerodynamisch viel anspruchsvoller machte. Also es war mehr ein Ritt auf der Rasierklinge als zuvor. Und dann war das dritte Rennen der Saison. Die ersten beiden hatte Schumacher gewonnen als junger, aufstrebender Stern und hatte 20 Punkte gesammelt. Und Ayrton Senna hatte in einem Mal einen Unfall und im anderen hatte er einen Ausfall oder so. Also 20-0 hatte es gestanden. Und meinte Ayrton Senna, der ja der Platzhirsch war, er müsse nun jetzt mal extra Gas geben. Und hatte also mit extremer Motivation ist er ins Rennen gegangen und ist dann halt übers Limit, das sein Auto ihm gesetzt hat, rübergegangen. Und furchtbar tragisch, wahnsinnig, eine wahnsinnig dramatische Heldenstory, wie ich finde, diese Senna-Geschichte. Unterschlagen wird immer der Herr Ratzenberger, der am Tag vorher im Qualifying gestorben ist. Man hätte das Rennen übrigens absagen müssen, weil in Italien, nicht nur aus moralischen Gründen, sondern in Italien gibt es ein Gesetz, dass wenn jemand bei einer Rennveranstaltung, Motorsportveranstaltung stirbt, dass die abgesagt werden muss. Also hat man die Todeserklärung ins Krankenhaus verlegt, damit der Grand Prix stattfindet. Also früher waren die Leute auch nicht viel, viel, viel besser als heute. Das ist schon, also das ist jetzt zweite Handwissen, habe ich aus Formel Schmidt, aber ich glaube es. Es ist eben neben dem menschlich dramatischen Faktor, ist das eben auch technologisch extrem interessant und es zeigt eben, auf welchem extremen Niveau diese Geschwindigkeiten erreicht werden, die Formel 1 Autos eben erreichen. Also nicht geradeaus, sondern vor allen Dingen in den Kurven. Da muss eben alles perfekt zusammenpassen. Wenn da irgendwo eine Luftströmung verkehrt geht, dann kann es richtig schief gehen. Ne? Und das ist das, glaube ich, auch immer das, was die meisten Leute immer noch attraktiv und interessant finden an dem Sport, weil das eben immer mit Abstand die schnellsten Autos sind, also von den Rundenzeiten her.
Einen Satz noch zur Zukunft der Formel 1. Was hältst du von Audi, von der Rückkehr sozusagen, und wie findest du die Fahrerauswahl?
Also ich weiß nur Nico Hülkenberg bislang, den zweiten haben sie noch nicht. Ne? Also Hülkenberg finde ich total super, als ob der da auch funktioniert, das weiß ich natürlich, das weiß man ja nie. Aber das ist ein toller Rennfahrer, der zeigt, dass man auch in der Nähe von 40 genau wie Alonso, der ist schon über 40, aber Hülkenberg ist 36, dass man noch sehr, sehr gut fahren kann. Und der hat es für mich auch verdient, dass er dabei was Neuem auch noch mitmachen kann. Und Audi hat es auch verdient, dass sie gute Fahrer kriegen, weil du kannst nicht ein Rookie-Team sein mit zwei Rookie-Fahrern oder so. Das geht irgendwie nicht. Du brauchst dann Leute, die was reißen können und die auch mitmachen wollen für 2-3 Jahre. Weil das dauert mindestens bis zum 2. Jahr, bis du überhaupt irgendwie aufmerksamkeitsfähig bist. Also nicht siegfähig, sondern dass du Aufmerksamkeit erzielen kannst. Was ihnen in die Hände spielt, ist, dass alle 2026, wenn die kommen, also die kommen schon nächstes Jahr, aber dann wird es noch sauber heißen, wenn ich das richtig weiß, aber dass alle 2026 ja neue Autos bauen müssen, weil das Reglement sich nochmal massiv ändert und der Antrieb auch noch viel mehr elektrifiziert wird und so weiter. Und wenn man sich fragt, warum Audi überhaupt mitmacht, ob nicht Formel 1 was für alte Leute ist und das nicht mehr so zielführend ist, da die Millionen zu versenken. Also das ist ja mehr und mehr ein Herstellersport geworden. Das ist ja nicht mehr die tollkühnen Männer in ihren fliegenden Kisten. Das sind ja Konzerne, die da um die Weltherrschaft zusammenkämpfen. Und dann will eben so eine Marke wie Audi, die immer Motorsport getrieben hat, auch mitmachen. Das kann ich irgendwie verstehen. Und ich glaube auch, dass die da was anzubieten haben, weil die einfach eine tolle Motorsport-Historie haben. Ja, nie Formel 1 gemacht, klar, das ist nochmal wieder was anderes, aber die wissen schon, wie Wettbewerb und Wettkampf auf hohem Niveau geht und da verspreche ich mir viel von. Und das ist immer noch besser, als wenn du so eine Formel 1 hast mit 10 Teams, die irgendwie jedes Jahr nicht wissen, wie sie ihr Geld zusammengekratzt kriegen.
Ja, also ich habe mich jetzt nur bei Audi halt gefragt, das wirkte auf mich so ein bisschen schon fast hilflos, so ein Schrei nach Aufmerksamkeit, weil man halt irgendwie alles so durchprobiert hat, ne? Formel E und dann irgendwie Fußball, Sponsoring und die Nähe zu Bayern München und ja. Mit Ingolstadt in die Bundesliga bringen und so weiter. Und dann kam halt plötzlich, nachdem man irgendwie sich da so ein bisschen zurückgezogen hat, kam dann plötzlich das Formel 1 Engagement und das ist halt einfach ein Millionenspiel. Das ist absolut Wahnsinn. Und ob das halt dann so zukunftsträchtig ist, sei dahingestellt. Aber du hast ja schon öfters gesagt, durch Netflix und Co. hat die Formel 1 ja momentan so eine weltweite Aufmerksamkeit, die sie, glaube ich, so schon lange nicht mehr hatte.
Vor allen Dingen in Amerika.
Ja. Genau. Und da ist natürlich kann es nicht schaden, dann da mit 4 Ringen auch irgendwie ein bisschen rumzufahren, wenn es halt zum Erfolg führt. Ne? Man muss jetzt, denke ich mal, neben Hülkenberg noch irgendeinen
Superstar-Fahrer
holen und dann mal gucken, was daraus wird. Also ich finde es auf jeden Fall spannend zu beobachten und mal gucken, ob dann die Saison 2026 für mich auch wieder interessant wird.
Ja. Also ein bisschen Zeit. Eins Interessantes ist noch hier am Rande, jetzt war ja in Miami das Rennen und mit wem musste der arme Lando Norris ein Foto machen? Mit Donald Trump.
Der war da
und wollte sich da was angucken und irgendwie hat er sich McLaren ausgeguckt. Die ersten Beobachter haben schon geschrieben, weil die wie Rennanzüge in derselben Farbe haben wie sein Gesichts-Make-up.
Ja, Orange, ja.
Papaya Orange. Jedenfalls, McLaren hat dann noch eine Pressemitteilung hinterhergeschoben. Ja, sie seien ja ein unpolitisches Team, aber natürlich, wenn der Ex-Präsident der USA fragt, ob er mal gucken darf, könnten sie das ja nicht ablehnen. Und so weiter. Aber es ist ihnen, glaube ich, auch ein bisschen unangenehm, weil unbritischer als Donald Trump geht es ja nun gar nicht. Ne? Das ist schon irgendwie cool oder komisch, dass das nun ausgerechnet mit dem ersten Sieg von Lando Norris zusammenfiel. Ich weiß nicht, war das dann? Ich glaube, es war sogar sein erster Sieg überhaupt. Aber jedenfalls mit dem Sieg zusammenfiel, dass der dann sich da auch noch mit drin sonnen konnte. Ja? Das ist schon seltsam. Aber gut, that's life.
That's life und Lando Norris ist ja erst 24, da kann sowas noch passieren.
Ja, genau.
Alles wunderschön. Klar. Dann wünsche ich dir eine schöne Woche und bis nächsten Mittwoch.
Alles klar, bis dann. Ciao.
Ciao.
Autotelefon, der Podcast über Autos. Mit Stefan Anker und Paul Janosch Ersing.